Total Lokal. Alles rund um die Kommunalwahl in Hessen. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Total Lokal. Alles rund um die Kommunalwahl in Hessen. Mein Name ist Jessie Henschel und heute dabei ist Björn Egner, Politikwissenschaftler und Professor an der TU Darmstadt und vor allem Experte für Kommunalpolitik. Hallo Herr Egner.
Hallo.
Wir sprechen, wie der Titel schon verrät, ganz überraschenderweise, über Kommunalpolitik. Denn der 14. März 2021 ist nicht nur der nationale Tag des Kartoffelchips in den USA, sondern an diesem Tag wird in Hessen auch gewählt, und zwar kommunal. Und in dieser ersten Folge geht es vor allem erstmal um grundsätzliche Dinge, also darüber, was Kommunalpolitik im Kern eigentlich ist, woher die Idee kommt und warum sie viel wichtiger ist, als man vielleicht oft denkt. Herr Egner, jetzt würden vielleicht viele Menschen, vor allem jüngere Mitbürgerinnen und Mitbürger, sowas sagen wie, ja, okay, Kommunalpolitik interessiert mich jetzt nicht so. Das ist jetzt eher was für ältere Leute in meinem Dorf oder meiner Stadt. Also kurz gefasst, Kommunalpolitik hat vielleicht nicht unbedingt das attraktivste Image. Jetzt haben Sie sich aber auch sehr ausführlich in Ihrer Forschung dem Thema gewidmet. Und mal so eine ganz direkte Frage zu Beginn. Gibt es denn so vielleicht eine bestimmte Story, die Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Forschung oder generell mit dem Thema Kommunalpolitik im Kopf hängen geblieben ist, so Richtung Best of Kommunalwahl mäßig vielleicht?
Best of Kommunalwahl, oh, das ist interessant. Also ich habe mich schwerpunktmäßig mal eine ganze Zeit lang mit Bürgermeistern beschäftigt, weil die wurden ja früher nicht direkt gewählt und das wurde dann später eingeführt und so. Und seitdem es diese Direktwahl gibt und sich quasi, naja, fast jeder da bewerben kann. Also beispielsweise erinnere ich mich an einen Fall, wo ein sehr umstrittener Kandidat doch relativ knapp gewählt wurde und dessen Frau dann plötzlich, ich glaube, eine Woche nach der Wahl verschwunden ist. Und hinterher hat sich herausgestellt, dass der sich quasi eine Schauspielerin engagiert hatte, die während der Wahlkampagne seine Frau gespielt hat und als er gewählt war, dann brauchte der die nicht mehr, dann ist die wieder irgendwie abgefallen. Also das ist so eine Sache, die mir immer im Gedächtnis bleiben wird, die so mit Bürgermeisterwahlen verbunden sind.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant, was man wahrscheinlich am Anfang noch bei Trump gedacht hat, dass Melania dann irgendwie jetzt nach dem...
Ja, ich meine, aber das ist deswegen ein ganz interessanter Punkt, deswegen habe ich mir das auch gemerkt, das ist ja nicht nur eine anekdotische Frage, sondern weil das auch was damit zu tun hat, was die Wähler von so einem Kandidaten verlangen, ne? Dass der Kandidat den Eindruck hat, er müsste den glücklich verheirateten Ehemann spielen. Mhm. Scheinbar hat er vermutet, dass das mehr Wählerstimmen gibt und es ist wahrscheinlich auch gar nicht so weit hergeholt. Mhm.
Also, ja, das ist eigentlich schon interessant, dass das so ein bisschen die Vorstellung ist, dass man diesem Idealbild entsprechen muss, damit man überhaupt eine Chance hat, gewählt zu werden. Ja. Ja. Auf jeden Fall sehr interessante Geschichte. Ja. Und nachdem wir jetzt in diesem Podcast ja möglichst umfassend Infos liefern wollen rund um das Thema Kommunalwahl, fangen wir vielleicht einfach mal wirklich bei den Basics an, weil Deutschland ist ja ein föderales System und in der Bundesrepublik Deutschland, also die besteht ja aus Bund und teilsouveränen Gliedstaaten, also den einzelnen Bundesländern. Und wir haben ja Länderpolitik, also wie jetzt zum Beispiel Bildungspolitik oder so. Und ist es dann so, wenn man eine Ebene quasi nochmal tiefer geht, sind wir bei den Kommunen? Kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Mhm. Ja, jetzt muss man ein bisschen aufpassen mit dem Begriff der Kommune, weil der Begriff der Kommune, der beinhaltet die Gemeinden und die Kreise. Das sind ja nochmal zwei verschiedene Ebenen. Sie haben das ja eben sehr gut gesagt. Es gibt die Bundesebene, dann die teils selbstständigen Gliedstaaten sind die Länder. Mhm. Und darunter kennen wir ja üblicherweise zwei Ebenen. Das sind auf der unteren Ebene die Gemeinden und auf der Ebene dazwischen nochmal die Kreise. Und die nennt man in der Gesamtheit Kommune. Und meistens, wenn Kommunalpolitik gesagt wird, wird dann gemeint, die Politik in der Gemeinde, aber man darf die Kreise eben nicht ausklammern. Ne? Ah, okay. Und dann haben wir noch diese Sonderkonstruktion mit kreisfreien Städten, das ist dann auch wieder blöd. Das sind dann Städte, die sind beides gleichzeitig und so, aber das lassen wir vielleicht jetzt mal weg. Ne? Aber das ist, deswegen ist bei Kommunalwahl eben so, ich wähle nicht nur, jetzt am 14. März haben Sie ja angesprochen, ich wähle nicht nur mein Gemeinderat, sondern meistens auch noch den Kreistag. Ne? Deswegen hat man dann auch mehrere Stimmzettel und so.
Ah, okay. Ja, weil wir haben ja glaube ich, in Hessen 422 Gemeinden und 21 Landkreise. Und zu diesen 422 habe ich zumindest mal so gegoogelt.
Ja, stimmt schon.
Und also quasi Kommune ist nicht gleich Gemeinde, sondern das ist quasi Gemeinde und...
Und die Kreise. Die Gesamtheit von Gemeinden und Kreisen, so muss man das sagen. Und dann kommt noch dazu, ich habe ja schon gesagt, Kreis oder Städte ist Spezialfall, die sind beides gleichzeitig. Ne? Mhm. Und dann gibt es halt auch noch die Städte. Das heißt, Stadt heißt ja immer Städte und Gemeinden. Mhm. Ne? Aber Städte und Gemeinden sind jetzt nicht großartig unterschiedlich, was Politik oder rechtliche Fragen betrifft. Die einen heißen halt eben nur Städte und die anderen Gemeinden.
Ah, okay.
Das ist der eins, also kein großer Unterschied. Ja. Ich würde sagen, bei der Kommunalwahl ist es halt wichtig, dass man diese verschiedenen Ebenen auseinanderhält. Das ist die eine Sache. Also ich habe schon bei der Kommunalwahl verschiedene Ebenen, um die es geht. Und das andere ist natürlich, dass die Kommunalwahl auch immer so ein bisschen verschränkt ist mit den anderen Ebenen. Ja? Ja. Also es gibt genügende Wähler, die bei der Kommunalwahl denken, jetzt zeige ich es aber dem Ministerpräsidenten mal und jetzt wähle ich mal jemand anders und so. Aber dass die quasi so als Bestrafungswahl benutzt wird, um die Parteien abzustrafen, die im Land oder im Bund an der Regierung sind. Aber ich meine, die Kommunalpolitiker, die man dann damit straft, die können meistens nicht so arg viel dafür. Ne? Also, aber gut, das ist, glaube ich, so ein Effekt, den wird man auch mit den besten Aufklärungskampagnen nicht wegkriegen.
Ne? Das stimmt schon, ja. Seit wann gibt es denn überhaupt Politik auf kommunaler Ebene und warum eigentlich? Woher kommt es?
Das ist eine gute Frage. Also ich meine, jetzt kann man natürlich lang ausholen und kann irgendwie über das Mittelalter und die frühe Neuzeit reden. Also, aber ich glaube, vielleicht ein bisschen weit, aber also ich glaube, die Art und Weise, wie wir jetzt Kommunalpolitik verstehen, die kommt so aus der Zeit Anfang 19. Jahrhunderts. Mhm. Da gibt es die berühmten von Stein-Hardenbergsche Reformen heißen die, von so große Reformen, die in Preußen durchgeführt wurden. Und in dem Zuge ist das entstanden, was wir so heute als Kommune oder als Gemeinde betrachten. Und das, was die Preußen damals gemacht haben, das war nämlich revolutionär. Die haben für ihr ganzes Herrschaftsgebiet gleiche Regeln für alle Gemeinden und Städte eingeführt. Das gab es nämlich früher nicht. Früher hatte jede Gemeinde ihren eigenen Kram. So, wenn Sie mal die Hansestädte denken, die hatten früher einen Senat und einen Bürgermeister und dann gab es irgendwelche Koggen und dann hat man die Schiffe, hier Buddenbrocks und so, das kennen wir. Solche Geschichten, genau. Und die Preußen, die haben dann quasi einheitliche Regeln für alle ihre Städte und Gemeinden festgelegt. Und das ist sozusagen der Beginn dessen, das ist ja heute auch noch so. Ne? Das Land legt fest, was dürfen die Städte und Gemeinden, wie werden die Bürgermeister gewählt und die Gemeinderäte gewählt und so. Mhm. Und das haben die Preußen 1808 zum ersten Mal gemacht. Und seitdem kann man, glaube ich, sagen, das ist das moderne Kommunalpolitik. Mhm. Dann gab es so ein Zwischenspiel während dem Dritten Reich. Da wurden nämlich die Länder ja gleichgeschaltet, da wurden ja die Landtage alle aufgelöst und so weiter. Mhm. Und da gab es auch endlich eine einheitliche Gemeindeordnung. Und die war natürlich nach dem Vierführerprinzip organisiert, also der Bürgermeister wie so ein kleiner Führer quasi. Und der Gemeinderat trat dann nur noch zusammen, um zu klatschen und irgendwelche Lieder zu singen. Also genauso wie man das von Hitler und dem Reichstag auch kannte. Genau, da wurde dann abgenickt und durchgewunken und so. Und nach dem Krieg wurde das etabliert, was wir jetzt kennen, also die Kommunalpolitik, wie wir sie heute kennen, die durchaus sehr unterschiedlich ist in den einzelnen Bundesländern. Und gerade Hessen ist ein interessanter Fall, weil wir der Spezialfall sind, mit unserer Magistratsverfassung.
Genau, ja. Dazu kommen wir dann auch noch in einer weiteren Folge, dass wir da wirklich explizit drauf eingehen. Und ich habe aber so ein bisschen in der Vorrecherche auch gesehen, dass ja die erste demokratische Wahl in Deutschland nach dem NS-Regime überhaupt in Hessen stattgefunden hat.
Ja, ich meine, das ist ja auch ganz interessant. Das lernt man ja auch im Politikstudium, im Geschichtsstudium vor allen Dingen, dass die Bundesrepublik sozusagen nicht damit beginnt, dass irgendwie da ein Bundestag gewählt und ein Kanzler gewählt wird, sondern die Bundesrepublik entsteht ja, nachdem die Länder entstanden sind. Ja. Und ich meine, das muss man sich ja so vorstellen, wir haben noch Kriegshandlungen 44, 45, dann Deutschland wird langsam von allen Seiten besetzt. So, und was machen dann die Alliierten? Die suchen sich vor Ort, wenn sie da mit ihrem Panzer durchfahren, suchen die sich vor Ort jemanden, der jetzt mal schnell verantwortlich ist, der wieder dafür sorgt, dass die Müllabfuhr wieder läuft, der die wesentlichen kurzfristigen Entscheidungen trifft, dann suchten die sich jemanden und der wurde dann als Bürgermeister eingesetzt und dann sind die weitergefahren. So, das heißt, die Kommunalpolitik ist eigentlich das Erste, was überhaupt, nachdem der Krieg vorbei war, wieder funktionieren musste. Da waren auch ganz praktische Dinge zu regeln. Also, wie wird der Schutt weggeräumt? Die Gasleitungen müssen wieder repariert werden. Wo kommt das Frischwasser her? Da müssen ganz viele Wohnungen organisiert werden, weil die im Bombenkrieg alle kaputt gegangen sind. Und das hat die Kommunalpolitik gemacht. Und die ersten noch eingesetzt und danach wurde gewählt.
Und das ist eigentlich interessant, weil das ist ja immer noch damals wie heute Politik wirklich vor Ort. Politik, die ja eigentlich die Bürger und Bürgerinnen direkt betrifft. Und leider ist so ein bisschen, ich weiß nicht, so der Charme verloren gegangen. Ne? Das ist so, Kommunalpolitik ist jetzt nicht mehr so interessant für den Großteil der Bevölkerung.
Das stimmt. Ich meine, das ist für uns oder für mich als Wissenschaftler interessant, weil das auch so eine hohe Symbolkraft hat. Ja? Ich meine, ich habe das jetzt als sehr, sehr pragmatischen Schritt beschrieben. Ich brauche jemanden, der hier die Arbeit organisiert und dann ziehe ich mit meinem Panzer weiter und so. Aber das hat auch eine symbolische Komponente. Ne? Wie wurde Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut? Wir haben unten angefangen bei den Kommunen und wir haben dann die Länder aufgebaut und dann die Bundesrepublik gegründet. Und parallel wurde die DDR ins Leben gerufen. Ne? Also es ging eigentlich von unten hoch. Ja. Ne? Und das ist ein, und heute ist ein bisschen schade, weil wir gucken alle auf die Bundespolitik, wir gucken vielleicht auf die Landespolitik und die Kommunalpolitik, ich glaube, da kommen wir dazu, da sind die Wahlbeteiligungen sind ja ganz niedrig. Ne? So. Das ist eigentlich schade.
Das stimmt, ja. Jetzt nochmal, damit man sich das so generell vielleicht auch wirklich pragmatisch vorstellen kann, wie es damals war, haben Sie ja jetzt schon beschrieben, wozu eigentlich das Ganze genutzt wurde und was beziehungsweise worüber wird denn in einer Kommune jetzt momentan so entschieden? Also ganz salopp gesagt, was machen denn die Politikerinnen und Politiker da?
Ja, also muss er zuerst mal vielleicht noch einen Schritt zurück machen, muss sagen, die Kommunen in Deutschland, die haben eine Doppelfunktion. Deswegen wird auch immer von der sogenannten janusköpfigen Kommunalverwaltung geredet, ganz hochtrabender Begriff. Ne? Und das bedeutet, dass es so eine Doppelfunktion gibt. Das heißt, die Kommune hat zwei Dinge. Das eine ist, dass sie in der Regel dafür da ist, Landes- und Bundesgesetze auszuführen. Und das zweite ist, dass die Kommune das macht, was wir kommunale Selbstverwaltung nennen. So. Und das erste ist ziemlich stark reguliert. Also ein Beispiel, ne, sie, jetzt ist Corona demnächst vorbei, hoffentlich, und sie wollen dann eine Reise machen und brauchen einen neuen Reisepass. Und dann gehen sie natürlich zu ihrer Gemeindeverwaltung oder Stadtverwaltung und lassen sich da einen neuen Pass ausstellen. So, natürlich gibt es ein Bundesgesetz, wo drin steht, wie der aussehen muss und so weiter. Aber wer führt das durch? Die Kommune. Also sie bestellen den dort, sie unterschreiben den Antrag, sie zahlen die Gebühren und holen den hinterher dort auch wieder ab. Sie müssen nicht nach Berlin ins Außenministerium fahren, sich da einen Pass abholen.
So, Gott sei Dank.
Das, ja, genau. In USA ist es übrigens so, da kriegen sie ihren Pass vom State Department. Ne? Also da müssen sie nach Washington D.C. schreiben und so weiter und so weiter. Ja, genau. So, und dann müssen sie auch einen Brief schreiben, warum sie das brauchen. So, und bei uns geht das alles über die Gemeinden. Und das ist sozusagen das sogenannte Auftragsverwaltung. Mhm. So. Und das andere ist das, was die Selbstverwaltung, das ist das, was die Kommunen sozusagen in ihrem eigenen Wirkungsbereich selbst machen können. Mhm. Also zum Beispiel, wie der Verkehr in der Gemeinde fließen soll. Oder wie die Kinderbetreuung sichergestellt wird. Oder alles, was wir Daseinsvorsorge nennen. Also zum Beispiel Abfallentsorgung, Wasserversorgung, Wasserentsorgung, also Abwasser. Dann alles, was mit so Sachen zu tun hat, wie Schwimmbäder und so weiter. Das ist alles gemeindlich, weil da gibt es sozusagen keine Vorgabe von oben, ihr müsst das machen, sondern die Gemeinde kann dann in eigener Verantwortung sagen, ja, ich will das aber machen. Ne? Und deswegen heißt es Selbstverwaltung.
Mhm. Ja. Aber jetzt im Zusammenhang mit Kommunalpolitik habe ich das Wort gelesen und ist das Wort gefallen, Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung. Was hat denn jetzt eigentlich die EU mit Kommunalpolitik in Deutschland zu tun?
Ja, sehr gute Frage. Also ich meine, diese EU-Charta für Kommunalpolitik, die ist vielleicht andersrum. Vielleicht sollte man sich vor Augen führen, dass es nicht in allen Ländern der Europäischen Union ist, so wie bei uns. Nämlich, dass die lokale Ebene quasi eine garantierte Existenz hat und dass Bund und Länder da nicht so stark reinregieren, sondern dass die deutschen Kommunen relativ autonom sind, sage ich mal, im bundesstaatlichen Rahmen und so weiter, aber die doch relativ viel Spielraum haben. Das ist nicht in allen europäischen Ländern so. Und deswegen zielt die Europäische Charta für kommunale Politik ein bisschen A auf die Länder, wo die Kommunen nicht so wichtig sind und eher so am Tropf der nationalen Regierung hängen. Ne? So. Ich will jetzt nicht sagen, dass Deutschland das glühende Vorbild ist. Das hat sicherlich auch Defizite an dem Punkt. Aber das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass die EU natürlich auf den Politikfeldern relativ viele Rahmenvorgaben macht, die am Ende natürlich in der Kommunalpolitik hängen bleiben. Also ein Beispiel ist, wenn Sie Richtlinien der EU haben zur Umweltpolitik. So, dann ist es ja ganz oft so, die EU macht die Richtlinie, dann macht der Bundestag ein Gesetz, wie das in Deutschland umgesetzt wird und sagt, so ihr Länder, macht ihr mal. Und dann sagen die Länder, erlassen irgendwelche Ausführungsgesetze und sagen, so liebe Gemeinden und ihr setzt es jetzt um. So, und dann muss die Gemeinde zum Beispiel jemanden einstellen und der muss dann, ich weiß nicht, rumlaufen und dafür sorgen, dass, wenn Bäume gefällt werden, dass dann einer nachgepflanzt wird oder was auch immer. Ne? Also das ist ja die Ebene, wo die Politik dann tatsächlich durchgeführt wird. Und die Kommunen, die sehen stehen sich sozusagen nicht nur dem Bund und Land gegenüber, die die Aufgaben immer schon runterreichen, sondern der europäischen Ebene auch.
Oh.
Ja, und das ist natürlich wichtig zu verstehen auf der anderen Seite wieder, wenn ich mich als Bürger darüber aufrege, was meine Stadtverwaltung macht, dann ist es vielleicht gar nicht deswegen, weil der Stadtrat gesagt hat, dass sie das machen soll, sondern weil das diese berühmte Auftragsverwaltung ist.
Ah, also manchmal können die vielleicht gar nicht unbedingt das dafür, sondern...
Sie müssen das machen, genau, ja. Ja, also das wäre jetzt zum Beispiel, Sie könnten sich jetzt lange aufregen, dass da auf der Gemeindeverwaltung 20 Beamte sitzen, die den ganzen Tag nur Reisepässe ausgeben und so weiter. Ja, aber das hat sich die Gemeinde ja nicht ausgesucht, sondern die muss natürlich die Ressourcen bereitstellen, das Personal, damit dieses Bundesgesetz durchgeführt werden kann. Und so ist es bei allen anderen Dingen auch. So. Und das Schlimme an der Sache oder das Blöde an der Sache ist, dass in vielen Bereichen ist das tatsächlich so. Und dann muss man eigentlich mit dem Finger nach Brüssel zeigen, sagen, ja, Brüssel hat sich das ausgedacht und Berlin hat das umgesetzt und meine Landesregierung hat das Gesetz gemacht und ich muss das jetzt umsetzen. Und in einigen Fällen wird auch mit dem Finger nach Brüssel gezeigt, obwohl das leider gar nicht stimmt. Mhm. Ja? Also man kann Brüssel auch sozusagen die Sündenbockfunktion, die kann man natürlich auch übertreiben.
Ja, ich denke, bei bestimmten Punkten ist es, glaube ich, schon nachvollziehbar, dass man sagt, das ist nicht alles so geil, was aus der EU dann weiter delegiert wird. Aber ja, vielleicht nicht bei jedem Punkt. Ne?
Ja, genau, man kann es natürlich auch gezielt einsetzen. Ne? Dann ist üblicherweise ist es so, wenn man was hat, was schlecht läuft, dann sind die anderen schuld. Und wenn man was hat, was gut läuft, dann hat man selber das gemacht. Das ist aber, ich meine, das kennen wir immer ja von allen anderen Ebenen, genau, aus der Bundespolitik auch. Wenn was nicht läuft, wird nach Brüssel gezeigt. Und wenn es läuft, dann hat man das selber hingekriegt. Warum soll das auf der Ebene anders sein?
Genau, ich denke, das ist sogar wahrscheinlich in jeglicher Lebenslage. Das kennt man bestimmt auch aus dem Job oder der Schule oder sonst irgendwo. Genau.
Der Erfolg hat immer viele Väter, heißt es.
Genau. Ja. Jetzt haben Sie es ja schon ein bisschen angesprochen, so wenn man die Aufgaben hat und dann muss man natürlich auch die Ressourcen dafür bereitstellen, kommen wir da vielleicht so langsam Richtung dieses wunderschönen Wortes Prinzip der Konnexität?
Konnexitätsprinzip, ja. Finde ich auch einen sehr schönen Begriff. Ich weiß gar nicht, warum wir da ein Fremdwort benutzen haben. Da kann ja auch irgendwie, also das ist ja das, wie soll ich sagen, die latinisierte Variante von wer bestellt, der soll auch zahlen.
Genau.
Genau. Da ist ja die Idee, wenn die übergeordneten Ebenen was nach unten abwälzen als Aufgabe, dass sie dann auch immer die Ressourcen mitliefern müssen, mit denen das dann umgesetzt wird. Mhm. So, da kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn dieses Prinzip wirklich ernst genommen wird, warum soll ich als Land, wenn ich Aufgaben nach unten delegiere, die Kohle gleich mitgeben? Dann kann ich es ja eigentlich auch selbst machen, wenn ich die Ressourcen habe. Ne? Ja, genau. Das heißt also bösartig gesagt, könnte man sich immer fragen, ob es nicht hinter dieser Wand des Prinzips dann immer die Idee gibt, die Aufgaben abzuschieben, ohne bezahlen zu müssen. Ja? Ich finde es politisch schon mal eine gute Nachricht, dass man zumindest erkannt hat, dass man nicht einfach die Aufgaben abwälzt und sagen kann, es ist euer Problem.
Ja.
Sondern dass es zumindest ein Anerkennen gibt oder ein Anspruch der Kommunen darauf gibt, dass es auch einen Ausgleich gibt. Und man kann da ja auch klagen. Also es gibt da tatsächlich Klagen von Kommunen gegen ihre Länder, ne, und sagen, ihr habt das jetzt das und das aufgebürdet, aber die Ressourcen, die ich bekomme, die sind unzureichend. Deswegen verklage ich euch jetzt vom Staatsgerichtshof, also was in anderen Ländern Verfassungsgericht heißt. Zumindest können die jetzt mal was dagegen machen.
Ja, das habe ich nämlich auch bei der Recherche gesehen. Da war ich so ein bisschen, okay, das geht, dass man tatsächlich als Kommune, wenn man der Meinung ist, dass irgendwie staatliche Vorschriften nicht oder verfassungswidrig sind oder so, dass man da tatsächlich gegen klagen kann und vorgehen. Das ist eigentlich zumindest gut, dass es die Möglichkeit gibt, sich mal zu beschweren und nicht immer alles nur durchgeführt werden muss. Ja.
Genau.
Jetzt haben wir ja schon viel darüber gesprochen, was eigentlich so eine Kommune ist und was eigentlich alles passiert und wie das abläuft. Oft heißt es ja aber, ja, in Berlin oder allenfalls noch im Landtag wird Politik gemacht und das ist ja eigentlich, jetzt so auch wie Sie das erläutert haben, irgendwie ein Trugschluss. Also eigentlich kann man ja vor allem im Kleinen schon Einfluss nehmen in den Dingen, die einen ja auch direkt betreffen. Warum hat dann Kommunalpolitik oft dieses bedeutungslose Image?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das eine ist, dass die Professionalisierung, glaube ich, auf den Ebenen sehr unterschiedlich ist. Also ein Beispiel, wenn Sie jetzt in Berlin Abgeordneter sind, Gesundheitsausschuss oder Finanzausschuss oder so, dann geht es um die großen Linien. Ja? Dann sagen Sie sowas wie, ich möchte, dass die Rentner nicht so stark besteuert werden oder wir müssen den Familien unter die Arme greifen oder so. Aber das sind die großen Linien, die auch verknüpft sind mit einer Idee, wie Gesellschaft sein sollte. Also jetzt im besten Sinne ideologisch. So. Und dann, wenn es dann um die Paragraphen, um das Klein-Klein geht, da haben sie Ministerium, da haben sie Referenten, Beamte, die formulieren dann die Gesetze und sie haben Mitarbeiter in den Fraktionen und so und die kümmern sich um die technischen Details. In der Kommunalpolitik machen sie das als Politiker selbst. Also wenn Sie, ne, wenn Sie jetzt in eine Sitzung vom Gemeinderat gehen und sollen den Haushalt der Gemeinde beschließen, dann kriegen Sie da 500 Seiten Papier hingeknallt und da stehen Zahlen drauf. Und da haben Sie nicht drei Assistenten, die das für Sie durchgucken und dann überall ein Eselsohr reinmachen, wo Sie mal hingucken sollen und was anmarkern, sondern machen Sie das selbst. Ne? Oder wenn Sie einen Bebauungsplan aufstellen, dann sitzen Sie in einem Ausschuss mit so einer Riesenkarte und schrubbern da mit Ihrem Stift drauf rum und da wird gezeichnet und dann nochmal versucht und so weiter. Der Detailgrad ist sehr hoch und deswegen hat das, glaube ich, auch das Image, dass es unpolitisch ist, na, weil es nicht um die großen Linien geht, sondern um Details. Und es ist natürlich auch klein, weil sie nicht so viele Leute haben, die da um sie rumspringen und alles machen, sondern sie müssen das selbst machen. Sie müssen sich echt in die Details reinfuchsen.
Also auf mich kommt das jetzt so ein bisschen rüber, weil es nicht so prestigelastig ist, wie es
Das wird, also Sie können wenig große, also mal ganz im Ernst, wenn Sie im Gemeinderat stehen, dann schwingen Sie nicht die großen Reden so, sondern geht es darum, ob die Ziegel jetzt rot oder schwarz sind oder so. Ne? Und das wird als sehr technische Frage aufgefasst. Und deswegen sagt man auch oft, dass Kommunalpolitik eigentlich gar keine Politik ist, weil es da um Sachentscheidungen geht.
Weil nicht nur geredet wird.
Das finde ich immer ganz lustig, weil diese Gegenüberstellung von Politik und Sachentscheidung, als würden in Berlin keine Sachentscheidungen getroffen. Natürlich entscheiden die auch über Sachen. Ne? Das klingt ja so, als würde es entweder Politik oder Sachen. Genau. Oder, ne? So, das ist natürlich Quatsch. Aber das eine ist, glaube ich, dass Kommunalpolitik sehr häufig im Konsens funktioniert. Ich meine, jeder von uns kennt aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen irgendwie Kommunen, wo es kracht, weil da irgendwelche Leute frontal aufeinander laufen und so. Das kennen wir alle und so. Aber ich glaube, in den meisten Gemeinden oder in den meisten Kommunen ist es wirklich so, dass da an der Sache orientiert gearbeitet wird, dass da versucht wird, möglichst bald einen Konsens zu finden. Vielleicht gibt es auch mal eine Mehrheit, die da durchregiert oder durchzieht oder so. Aber im Wesentlichen versucht man das Beste für die Gemeinde rauszuholen. So. Und dann ist es wenig spektakulär und wenig konfrontativ und deswegen zieht es auch nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich. Also verstehen Sie, wenn ich zu Ihnen komme und Sie sagen, na, was war heute im Gemeinderat? Und ich sage, ach, es waren wieder alle derselben Meinung, da denken Sie ja, super, was ist das für ein langweiliger Haufen. Also das ist, und wenn Sie in den Landtag gucken, da stinkt es und da kracht es, um mit Sigmar Gabriel zu sagen, ne, und da prallen die gegensätzliche Weltanschauung aufeinander, ne, so, weil Rolle des Staates und sollen wir Schulden machen oder nicht und diese ganzen Sachen. Und das wird auf der kommunalen Ebene eigentlich auch verhandelt, aber in sehr kleinem Rahmen und in einem sehr technischen Rahmen, glaube ich. Und deswegen denken die Leute häufig, dass das nicht wichtig ist. Und deswegen gehen, glaube ich, auch wenig Wähler zu den Wahlen.
Ja, das wollte ich nämlich gerade direkt mal ansprechen, weil 2016 bei der letzten Kommunalwahl betrug ja die Wahlbeteiligung nur 48%. Das ist ja nicht mal die Hälfte. Ja. Das ist schon pur. Dafür, dass es ja eigentlich um Entscheidungen geht, die viele direkt betreffen.
Weil wir vorhin ja am Anfang mal bei anekdotischen Belegen waren. Mhm. Also so eine typische Sache ist, ich meine, das kennen wir alle, ne? Die Kassen sind leer, da muss gespart werden und so. Und eine schöne Geschichte, die ich aus meinem privaten Umfeld kenne, so Leute, die sich beschweren, dass nacheinander alle Freibäder zugemacht werden. Ne? Ja, so, weil die Kommunen halt wenig Geld haben. Das ist eine von den freiwilligen Aufgaben, ne? Nicht Pflichtverwaltung, sondern Selbstverwaltung. Und da wird natürlich zuerst gespart, weil die Staatsaufgaben, die müssen sie halt machen, ne? Was von oben runterkommt. Und die Freiwilligen, die Selbstverwaltung, die können sie machen. So. Mhm. Und na, dann ist klar, Freibäder sind teuer, da müssen sie heizen, da brauchen sie Wasser, da brauchen sie einen Bademeister und so weiter. Und dann machen sie das Ding einfach zu. So. Und dann wurden die nacheinander, haben die alle geschlossen und dann war die Frage, ja, da muss ich jetzt 40 Kilometer mit dem Auto fahren, bis ich mal zum Freibad komme. So. Dann habe ich gesagt, und bei der letzten Wahl, bei Kommunalwahl, was hast du da gemacht? Ja, bin ich dorthin, ist doch alles langweilig. Ich habe gesagt, gut, aber es gab eine Wählergruppe, deren Hauptprogramm war, gegen die Schließung des Freibads vorzugehen. So, hättest du die mal gewählt. So, jetzt Fußnote 1. Weiß nicht, wenn die jetzt eine Stimme mehr bekommen hätten, ob das jetzt viel ausgemacht hätte. Okay, aber dann, gut, ist die Frage, wie viele Leute das noch ärgert hinterher. Mhm. Und Fußnote 2, das ist ja genau wie in der großen Politik auch. Wenn es eine kleine Partei gibt, die eine bestimmte Forderung hat und die großen Parteien haben dann plötzlich Angst, dass Leute dorthin wechseln, dann übernehmen die ja häufig die Position.
Ja, stimmt. Ja.
So, das heißt also, man kann dann sozusagen, wie soll ich sagen, durch die Hintertür quasi dann doch noch das erreichen, was man eigentlich wollte. Aber das ist halt dieses, ich glaube, bei der Bundespolitik, dann ist so eine Aussage schwer. Also zu sagen, ich will die Merkel nicht als Kanzlerin, so, aber zur Bundestagswahl gehen habe ich keine Lust. Ne? Das ist ja ein offensichtlicher Widerspruch. Ja? Und bei der Kommunalpolitik ist es eigentlich auch so. Und ich glaube, viele Leute wissen eben gar nicht, wofür die Kommunen zuständig sind und bringen eben diese Kommunalwahl nicht mit diesen Dienstleistungen in Verbindung. Und das ist dann das Problem. Da fehlt sozusagen die Verbindung.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und was würden Sie denn sagen, was könnten Lokalpolitikerinnen und Politiker vielleicht noch tun, um generell so ein bisschen die Bürgerinnen mehr für Politik vor Ort wieder zu begeistern?
Also ich würde Lokalpolitiker immer ermuntern, das Gespräch mit dem Wähler zu suchen und zwar nicht nur 3 Monate vor der Wahl, haha, sondern halt wirklich, ja. Ich meine, es gibt ja so Bürgersprechstunden, dass man Bürgerversammlungen zu bestimmten Themen macht und so weiter. Mhm, und dann darf jeder mal Fragen stellen. Und ich glaube, viele Probleme ergeben sich auch, weil so Gerüchteküche brodelt. Hast du gehört, neues Baugebiet und am Ende stellen die da noch einen Hochspannungsmast hin und so weiter. Und dann wird viel mehr aufgebauscht und vielleicht ist gar nicht so schlecht.
Ne?
Genau. Und am Ende wird dann Flughafen gebaut und so. Ne? Also oder ein U-Boot-Hafen oder so. Und deswegen ist quasi die Idee, glaube ich, ganz gut, dass man frühzeitig informiert, die Leute mitnimmt, weil damit nimmt man natürlich aus so späterem Widerstand den Wind aus den Segeln. Stichwort Bürgerbegehren, Bürgerentscheid und so. Ne? Das ist übrigens auch was. Das gibt es auf den anderen Ebenen so ja in der Regel auch nicht. Mhm. Also, dass ich als Bürger sagen kann, na, wenn meine Gemeindevertretung das Schwimmbad schließt, dann kann ich natürlich auf die Parteien einreden und auf den Bürgermeister oder bei der Wahl eine eigene Gruppe gründen oder so. Aber ich kann auch einfach ein Bürgerbegehren anleiern. Ja. Da muss ich nicht mal zur Wahl kandidieren. Und leider sind auch da die Wahlbeteiligungen relativ gering.
Und weil Sie das jetzt vorhin auch schon angesprochen haben mit Demokratie, heißt ja übersetzt, Herrschaft geht vom Volk aus. Und das heißt ja eigentlich auch, dass Bürgerinnen und Bürger viele Rechte haben, aber ja eigentlich auch Pflichten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen manchmal, weiß ich nicht, die Vergessenheit geraten. Und würden Sie denn sagen, ja, es reicht eigentlich in der Demokratie, man geht alle 5 Jahre jetzt bei der Kommunalwahl oder alle 4 Jahre bei der Bundestagswahl oder so, wählen und dann ist man fein raus, weil, ja, hab mich ja beteiligt durch die Wahl. Kann man das so stehen lassen?
Man darf natürlich auch seinem Unmut über das Angebot Ausdruck verleihen, indem man nicht hingeht. So, das ist natürlich immer legitim. Und man kann ja auch hingehen und einfach den Zettel durchstreichen oder sowas. Ungültig wählen gibt es ja auch als Protest. Ne, so. Ich bin immer eher ein Vertreter der positiven Variante. Ich würde sagen, es gibt auf keiner Ebene so viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen wie in der Kommunalpolitik. Mhm. Und das Angebot ist auch sehr niedrigschwellig. Also gerade in so kleinen Gemeinden. Ich meine, mit so einem Gemeindevertreter kommt, man kennt die Leute, man kommt schnell ins Gespräch, man kann mal einen Kaffee trinken, sagen, muss das mit dem Bebauungsplan jetzt wirklich sein oder so. Ja. Also ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Und also ich würde viel eher verstehen, wenn jemand von der großen Politik in Berlin angenervt ist und sagt, das ist doch ein riesiges Theater, da mache ich nicht mit. Aber gerade bei der Kommunalpolitik, wo es wirklich um den eigenen Alltag geht, ne, wirklich um so Müllgebühren und was weiß ich was alles. Mhm. Ich meine, die Hürden sind so niedrig. Eigentlich, wenn ich frustrierter Staatsbürger wäre, dann würde ich am ehesten noch zur Kommunalwahl gehen und statt zur Bundestagswahl. Also ich verstehe das häufig nicht.
Ja, das ist eigentlich so umgedrehte Logik, ne?
Ja, also, stimmt. Ja. Ich meine, ich würde den Wählern immer empfehlen, gerade bei den großen Wahlzetteln oder sogar mehrere Wahlzettel mit Kreistag und so weiter, warum nicht Briefwahl machen? Da kann man schön, ne, am Sonntag Brötchen raus, Wasch drauf, Kaffee und dann kann man schön in Ruhe sich den Wahlzettel angucken.
Ja, das ist dann so die Sonntagszeitung. In anderer Form.
Genau. Es sei denn, ich weiß schon, wen ich wählen will, dann ist das natürlich schnell erledigt.
Aber. Ja, das stimmt. Und ansonsten kann man sich ja wenigstens in Ruhe dann zu Hause Gedanken machen und nochmal alles in Ruhe durchgehen.
Genau. Wichtig ist halt nur, dass man sich vorher genau anguckt, welchen Zettel man jetzt in welchen Umschlag stecken muss, damit das hinterher nicht ungültig ist und so. Aber schade, da liegt auch eine sehr gute Anleitung dabei und so kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich finde eigentlich das sehr gut organisiert und sehr übersichtlich.
Genau. Ja. Ist ja auch, glaube ich, wieder so farbtechnisch alles separiert. Genau. Wenn man jetzt nicht farbenblind ist, nicht alles.
Stimmt, ja. Aber es gibt ja auch Wahlzettel für Blinde zum Beispiel. Ne? So, also, oder so, ja, also in den Wahllokalen gibt es dann so Vorrichtungen, dass man auch als Blinder wählen kann zum Beispiel. Mhm. Und ich meine, ich habe schon kommunale Webseiten gesehen, wo man sich die Kandidatenlisten vorlesen lassen kann vom Browser und so. Also da gibt es alle möglichen Tools und so weiter. Also ich glaube, da wird schon viel getan und deswegen finde ich es eigentlich immer ein bisschen schade, dass die Beteiligung so niedrig ist.
Ja, dann müssen wir hier noch ein bisschen so die Werbetrommel rühren, damit eben mehr Menschen wieder zur Kommunalwahl gehen.
Ja, da haben wir ja heute damit angefangen.
Ja, ne? Sehr gut.
Also ich glaube, es ist auch ein bisschen Respekt bezeugen gegenüber den Leuten, die für uns alle bestimmte Entscheidungen treffen, die auch immer nicht leicht sind und so. Und das Zweite ist, wenn man es dann noch schafft, sich vielleicht anzugucken, welcher Kandidat was vertritt und welche Partei was die nächsten 5 Jahre vorhat und so weiter und sich dann noch informierte Entscheidungen erlaubt, das wäre natürlich super. Das fände ich toll.
Ja. Herr Igner, dann vielen lieben Dank fürs Gespräch.
Gerne. Tschüss.
Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat die erste Folge zur Kommunalwahl in Hessen hoffentlich gefallen. Wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist und nicht auf die nächste Folge warten möchtest, findest du weitere Infos rund um die Kommunalwahl unter anderem auf der Website der HLZ und auf der Webanwendung deinedemokratie.de. Ja, leider haben nicht überall auf der Welt Menschen die Möglichkeit, frei zu wählen. Demokratie und Freiheit sind alles andere als selbstverständlich. Deshalb lass nicht andere für dich entscheiden, sondern gestalte deine Zukunft aktiv mit, indem du zur Wahl gehst. Alles, was es dafür braucht, sind deine Kreuze bei der Kommunalwahl. Geht ganz schnell und tut auch gar nicht weh. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.